Bibelheise.
Warum wohl vergehen sich so viele zum Beispiel auf dem Gebiet der Sexualität? Weil man zeigen will, wie mächtig man ist. Da sagt einer, ich pflege 5 oder 6 Verhältnisse, damit man sieht, was ich kann, was für ein Mann ich bin.
Liebe Hörer, danke, dass Sie mit uns heute wieder unterwegs sind auf dieser Bibelreise. Ich bin Carlos Waldo und ich möchte euch sagen, Achtung, denn die Bibelreise heute hat es in sich. Es geht weiter mit unserem Abenteuer im Lukas-Evangelium. Und hier im 16. Kapitel betrifft es alle. Es geht um Geld, Sex und Macht. Dies ist hier das Thema von Professor Louis Sayon, über das es sicher allerhand zu reden gibt. Was ist wohl in unserem Leben die Hauptsache? Worauf legen wir wirklich Wert? Was treibt uns dazu, früh aufzustehen, den ganzen Tag im Verkehr hin und her zu hetzen und dann spät nach Hause zu kommen? Bauen wir dabei unsere Zukunft auf oder jagen wir nun dem Wind nach? Überleg doch mal.
Ja, liebe Hörer, sicher machen diese 3 Dinge uns allen zu schaffen. Und wer da meint, die Bibel sei ein Buch über Wolken und Harfengetönen und alltagsfremder Musik, der hat dieses Buch sicher noch nie aufmerksam gelesen. Es mag uns verwundern, aber über dieses Thema wird sehr ausführlich hier in diesem 16. Kapitel von Lukas gesprochen. Es stimmt schon, dass diese Dinge den Menschen bewegen. Dabei geht es im Grunde doch immer um Macht. Geld ist ein Zeichen von Macht und auch beim Sex kommt es in unserer Gesellschaft die Macht zum Ausdruck. Das ist die Grundfrage. Und so tritt Jesus hier in das Geschäftsleben und das Finanzwesen ein. Er sagt seinen Jüngern, der Haushalter eines reichen Mannes wurde angeklagt, dessen Güter zu veruntreuen. Darum wurde er von seinem Chef zur Rede gestellt. Was höre ich hier über dich, fragt dieser, rechne über deine Verwaltung ab, denn du kannst nicht länger mein Haushalter sein. Was tat nun dieser Mann? Er überlegte, mein Chef entlässt mich. Was soll ich tun? Graben kann ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß schon, was ich tue, damit mich die Leute aufnehmen, wenn ich meine Stelle hier verliere. So berief er einzeln die Schuldner seines Chefs und den ersten fragte er, wie viel schuldest du? 100 Kanister Öl, sagte dieser. Der Haushalter überreichte ihm seine Rechnung und sagt, hier, nimm das und schreibe 50. Das fragte er ebenso den zweiten und dieser sagte, ich schulde 100 Fass Weizen. Der Haushalter sagte darauf, hier, ändere deine Rechnung, schreib 80. Darauf lobte der Chef den unehrlichen Haushalter, weil dieser schlau gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind bei ihren Geschäften schlauer als die Kinder des Lichtes. Also jene, die Gott dienen. Darum sage ich euch, gebraucht die Reichtümer dieser gottlosen Welt, um Freunde zu gewinnen, sodass diese euch am Ende in die ewigen Wohnungen aufnehmen. Welch eine seltsame und erstaunliche Geschichte ist das doch. Wenn man diesen Text liest, wundert man sich. Unsere Geschäftswelt sieht doch so verrückt und verzerrt aus, so voller Einzelheiten im Umgang mit der Macht, dass es sogar in der Bibel scheint, als ob diese Art Unehrlichkeit vergeben und sogar anerkannt wird. Gibt es denn eine christliche Abart für den berühmten brasilianischen Jeitinho? Wollen wir doch einmal versuchen zu verstehen, was sich hier abspielt. Rein sachlich gilt dieser Haushalter hier als unehrlich, weil er den Wert der einzutreibenden Schulden ändert. Wenn man sich das aber genau ansieht, dann muss man hier diesen Herrn Haushalter im jüdischen Zusammenhang sehen und dort war es verboten, von einem Volksgenossen Zinsen zu verlangen. Darum ist es letztlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieser Haushalter wirklich so unehrlich war. Vielleicht tat er nur Folgendes. Anstatt Zinsen zu fordern, was tat hier sein Chef? Er kassierte einen höheren Preis, ohne zu sagen, dass dieser Zinsen enthielt. Die Zinsen waren im Preis selbst inbegriffen und so wurde kassiert. Und was tut nun der Haushalter? Er sagt, also, meine Stelle verliere ich auf jeden Fall. Meine Lage ist schwierig. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. So werde ich wenigstens die Lage hier zurechtrücken, um immerhin diese Freunde zu gewinnen, damit sie mich nachher aufnehmen. Und so handelt er, indem er das kassiert, was in Wirklichkeit wohl das Rechte war, indem er die dort unrechtmäßig eingebauten Zinsen abzieht. So kann sein Chef sich gar nicht recht beklagen und lobt letztlich die intelligente Haltung jenes Mannes, der alles einsetzt, um seine Lage zu retten. Selbst falls er vielleicht doch unehrlich handelt, geht es im Text darum, wie er schlau gehandelt hat. Was will dieser Text also aussagen? Unsere Mitmenschen tun doch im Alltag alles, um einen eigenen Vorteil herauszuschlagen. So sagt er, auch ihr sollt hier Acht geben. So wie jenes Geschäft nach einem Manöver aussah, war es doch scheinbar ganz sauber. So wie auch die Reichtümer dieser Welt ganz sauber aussehen. Was sollen wir nun tun? Die Reichtümer, das Geld, die Machtmittel dieser Welt so einsetzen, dass sie das Reich Gottes fördern und ein Segen werden. Damit gewinnt man Freunde, denn wenn jemand dies tut und damit die Menschen segnet, sei es durch Sozialhilfe oder sonst etwas, das das Evangelium fördert, kommt ihm das bestimmt im ewigen Leben zugute. Selbst wenn uns der Text damit keinerlei Heil zusagt. Darum geht es, und der Text fährt fort, mit einer Auseinandersetzung über das Thema Geld und Macht. Jesus sagt dazu, wer im Geringen treu ist, ist auch im Großen treu. Und wer im Geringen unehrlich ist, ist auch im Großen unehrlich. Wenn ihr also gegenüber den Reichtümern dieser Welt nicht zuverlässig seid, wer wird euch dann die wahren Reichtümer anvertrauen? Und wenn ihr mit dem, was anderen gehört, nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch dann das eure anvertrauen? Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Oder genauer, Gott und dem Mammon, dem Götzen des Reichtums. Und jene, die das Geld liebten, damals waren das die Pharisäer, wurden sehr ärgerlich, als sie hörten, wie Jesus ihre Wertverhältnisse gegenüberstellte. Das Streben nach Macht und die Geldherrschaft. Etwas weiter, wahrscheinlich weil letztlich die Dinge zusammenhängen, sagt Jesus in Vers 18, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und der Mann, der eine von ihrem Mann geschiedene Frau heiratet, begeht Ehebruch. Mag sein, dass er dieses Thema anspricht, nachdem er auf die Bedeutung der Beachtung des Gesetzes und des Wortes Gottes hinweist, denn vieles bei den Beziehungen der Menschen rings um Ehe und Sexualität hängt mit Machtausübung zusammen, die wiederum oft mit Geld zusammenhängt. Das heißt, man hat nicht das Recht, jemanden, dem gegenüber man verpflichtet ist, zu schädigen, indem man nur für sich selbst Nutzen daraus zu ziehen versucht. In der Folge kommt dann eine der bekanntesten Geschichten, das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus, wo es weiter um Macht und Geld geht. Da war nun ein reicher Mann, der sich prächtig in Purpur und feinen Leinen kleidete und alle Tage im Luxus verbrachte. Und vor seinem Tor lag ein Bettler voller Wunden namens Lazarus, der einzige Fall, in dem eine Person in den Gleichnissen Jesu mit Namen genannt wird. Der war auf die Speisereste vom Tisch des Reichen aus, und die Hunde kamen und leckten ihm seine Wunden. Eines Tages nun starb der Bettler und wurde zu Abraham hin versetzt, eine Anspielung auf das ewige Leben, einem Ort in der Gegenwart Gottes. Der Reiche starb auch und wurde begraben, kam aber nicht in den Schoß Abrahams, sondern in das Totenreich, den Ort der Qual. Von dort aus blickt er nach oben und sieht Abraham von Ferne und Lazarus neben ihm. Er ruft ihn und sagt, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und gebiete Lazarus, dass er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide hier sehr in diesem Feuer. Abraham antwortet, mein Sohn, denke daran, dass du während deines Lebens lauter gute Dinge empfangen hast, während Lazarus Übles empfing. Jetzt wird er hier getröstet und du hast zu leiden. Das heißt hier nicht, dass alle armen Leute ohne weiteres in die Gegenwart Gottes kommen und alle Reichen gequält werden. Der Text tadelt aber die Haltung der Leute gegenüber dem Reichtum, wie wir es weiter oben gelesen haben, indem er als Mammon, dem Geldgott, vergöttert wird. Dieser Gedanke hier ist nun die große Überraschung. Wir halten das für wichtig, auch weil man im Altertum hier im jüdischen Zusammenhang meinte, ein Reicher sei aufgrund seines Gehorsams und seiner Treue besonders von Gott gesegnet. Und jener Reiche hier hat sich gar nicht um Gott und seinen Willen gekümmert. Deshalb erfährt er nun das Gegenteil als Ergebnis seines Lebens. Beherrscht vom Geld und der Macht verlor er alles. Und Lazarus, der in seinem Leid vielleicht von vielen verurteilt wurde, hatte in Wirklichkeit eine besondere Beziehung zu Gott. Und was geschieht nun? Der verzweifelte Reiche fleht um Erleichterung in seinem Leid, aber Vater Abraham sagt ihm, das geht nicht. Hier ist ein großer Abgrund zwischen euch beiden. Man kann ihn nicht überqueren. weil das nun nicht geht, sagt der Reiche, dann bitte ich, dass Lazarus zurück in das Haus meines Vaters geht und mit meinen 5 Brüdern spricht und sie warnt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen, denn sie führen auch so ein unrechtes Leben. Abraham antwortet, die Toten können nicht den Lebenden Botschaften bringen. Nein, sie haben das Wort Gottes, Mose und die Propheten. Diese göttliche Botschaft sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, sagt der Reiche, wenn einer aus den Toten zu ihnen hinginge, würden sie Buße tun. Abraham antwortet, wenn sie nicht einmal auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen, selbst wenn jemand aus den Toten aufsteht. Liebe Hörer, diese Welt wird sehr stark von Sex, Geld und Macht bestimmt. Wir sollten daher unsere Werte und Prioritäten überdenken, ob wir an diese furchtbaren Kräfte von Geld, Sex und Macht gebunden sind oder ob wir wahrhaftig Gott dienen.
Ha, sicher haben unsere Hörer jetzt auch eine Menge Fragen über Lukas Kapitel 16. Das ist doch ein schwieriger Text. Hier war die Rede von dem Manövern jedes schlauen Haushalters. Sind eigentlich solche Manöver immer unrecht oder könnten sie unter gewissen Umständen gerechtfertigt sein?
Also, ich weiß nicht recht, ob ich hierauf eine brauchbare Antwort geben kann, denn das Ganze ist gar nicht einfach. Wenn wir die Schrift betrachten, finden wir eine Menge Dinge, die uns von Gott vorgelegt werden und absolut sind. Das heißt, sie können auf keinen Fall irgendwie umgedeutet werden. Was falsch ist, ist halt falsch. Über absolute Werte kann man nicht verhandeln. Wie aber nun die rechte Auslegung dieses Gleichnisses zeigt, hat jener schlaue Haushalter in Wirklichkeit damit eine Ungerechtigkeit zurechtgerückt. Wir haben unter uns zum Beispiel viele, die solch einen Jequinho anwenden. Das kann manchmal etwas Unehrliches sein, ein Fehler, ein Mittel zum Übel. Manchmal aber löst so ein Jequinho auch einen Engpass. Da steht zum Beispiel jemand in einer Warteschlange an einem Krankenhaus. Da gibt es nun eine Regel, ein Gesetz, dass man die Schlange zu achten hat. Nun ist aber jemand in Lebensgefahr. Der Regel nach sollte dieser Mensch warten, bis er dran ist. Könnte man denn nicht aber etwas unternehmen, dass er schneller betreut wird? Man muss einfach eine Lösung finden. So kann manchmal so eine kreative Lösung, sofern sie nicht gegen eine absolute Norm verstößt, sogar notwendig sein. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass nichts falsch gemacht wird und man nicht auch in eine unsinnige Gesetzlichkeit verfällt.
Dabei hört sich doch aber Vers 9 hier im Kapitel 16 recht verzwickt an. Sieh mal, mit ungerechtem Reichtum Freunde gewinnen, damit diese uns in den himmlischen Wohnungen aufnehmen? Wie kann ich da durchsteigen?
Dieser Vers 9 ist tatsächlich einer der schwierigsten, die man zu lesen bekommt. Und der hinterlässt schlimme Zweifel. Der schlaue Haushalter wird gelobt, weil er in seiner schwierigen Lage die Umstände in die Hand nimmt und auf die von seinem Chef geforderten Zinsen verzichtet, womit er sich einen Vorteil für seine eigene Zukunft einhandelt. Die Leute machen doch alles Mögliche, um in diesem Leben Vorteile zu gewinnen, ohne sich wirklich darum zu kümmern, worum es geht. Und hier sagt der Text nun, wenn ihr nun beobachtet, wie die Dinge in dieser Welt laufen, dann gebraucht die Reichtümer dieser ungerechten Welt, alles, was wir hier in dieser von der Sünde verseuchten Welt haben, Güter, Mittel und so weiter, wie kann denn das Geld die Zustände im Himmel beeinflussen? Indem man es so einsetzt, dass man keine derartigen Vorteile davon bezieht, aber indem man segnet und Menschen Gutes tut. So bringen wir vielleicht jemandem die Botschaft Gottes und dieser Mensch wird davon erreicht. Man hilft mit seinen Gütern jemanden in Not. Wenn sich dieser Reichtum einmal erschöpft, denn irgendwann wird man keinen Zugang mehr zu ihm haben, werden diese Leute uns in ihre himmlischen Wohnungen aufnehmen. Das heißt, man empfängt in der Ewigkeit den Dank jener Leute für das, was man in dieser Welt mit ihren vergänglichen Gütern geleistet hat.
Weiter über das Geld, darüber zwischen Gott und dem Geld zu wählen. Ist das wirklich schwierig oder gibt es da einen Mammon mit Zucker?
Also, der Gott des Geldes hieß Mammon. Und Mammon mit Zucker ist nun wirklich nicht das Rezept für eine Entscheidung zwischen Gott und dem Geld. Worum geht es denn nun? Lasst uns eins klarstellen. Das Geld an sich ist kein Problem. Geld ist ein Mittel, den Reichtum der Gesellschaft zu messen. Das Problem dabei ist, dass Geld für Macht steht. Wenn nun die Leute nicht verstehen, dass Gott der ist, der über alle Macht verfügt und dass wir uns ihm allein unterstellen sollen, versklaven sie sich dem Geld, verlieren ihre Beziehung zu Gott und den Nächsten und arbeiten dann nur noch als Diener des Reichtums. Wie viele zerstören doch ihr Familienleben oder ihre Freundschaft nur, um immer mehr und mehr und mehr zu gewinnen? So viel, dass sie es nicht einmal genießen können? Erschütternd. Die Entscheidung zwischen Gott und dem Geld fällt also nicht leicht, ist aber notwendig. Irgendwann müssen wir einmal einhalten und überlegen, was beherrscht nun eigentlich mein Leben? Nur der Wunsch, immer mehr anzusammeln und vorne anzustehen? Oder sind die Güter ein Mittel, nicht nur meinem Nächsten Gutes zu tun, sondern auch derart zu leben, dass ich sowohl Gott wie auch dem Nächsten dienen kann? Das ist eine wichtige Entscheidung.
Warum hast du nun aber Sex, Ehescheidung und Macht zusammen genannt? Hängen die wirklich zusammen?
Auf den ersten Blick scheint es nicht so. Sex scheint mit Ehescheidung nichts zu tun zu haben, aber im Grunde dreht sich das alles doch sehr um Anerkennung und Macht. Warum vergehen sich denn so viele im Gebrauch der Sexualität? Weil man zeigen möchte, dass man mächtig ist. Man sagt sich, ich werde mich mit 5 oder 6 einlassen, um zu zeigen, welch ein starker und mächtiger Mann ich bin. Die Frau ihrerseits lässt sich mit 1 oder 2 ein und denkt, ich kann das, ich bin dies und das. Sex hängt also im Grunde sehr stark mit der Einbildung von Macht zusammen, mit dem, was wir meinen zu können. Und da das Geld uns scheinbar auch Macht vermittelt, ist es klar, dass Sex und Geld und auch Ehescheidung hier beteiligt sind. Und Jesus bringt die Sache auf den Punkt. Wenn du dich mit jemandem verheiratet hast und mit diesem Menschen alles genossen hast, solltest du dann, wenn das vorbei ist und dir keine Kraft und Macht mehr vermittelt, alles einfach wegwerfen? Nein, so geht es nicht.
Nun, über das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus. Wird hier wirklich ein Leben nach dem Tode beschrieben oder ist das eher bildlich zu verstehen?
Nun, obwohl es sich hier um ein Gleichnis handelt, soll doch gezeigt werden, wie man sich das Leben nach dem Tod vorstellte. Diese Absicht ist klar. Es gibt tatsächlich eine Trennung zwischen dem, was als Paradies bei Abraham beschrieben wird, und denen, die in das Sheol oder Hades, das Totenreich, verdammt sind. Und hier sind damit die Verlorenen gemeint. Und es ist Tatsache, dass es keinen Übergang von einem zum anderen gibt. Darum ist es so wichtig, diese Frage während unseres Lebens hier und jetzt zu lösen. Und man kann auch nicht von dort zurückkehren und hier jemanden zu warnen. Diese Verhältnisse sind ganz klar dargestellt. Andererseits beschreiben die hier gezeigten Einzelheiten gewiss nicht das ganze ewige Leben, gerade auch, wenn man das alles berücksichtigt, was in der Endzeit noch geschehen wird.
Nun, im Blick auf das Leben auf der anderen Seite, werden denn die, welche hier in diesem Leben viele Güter empfangen haben, im anderen Leben geplagt, wie es in Vers 25 heißt?
Also ganz in dieser Art ist es nicht. Im Falle des Reichen und des Lazarus fordert der Text solche heraus, die ihren Reichtum als ihren Gott ansehen, als ihren Hauptmaßstab. Die Schrift berichtet auch über gerechte Reiche und verurteilt sie nicht. Wiederum geht es darum, ob der Reichtum die Stelle Gottes einnimmt und über alles andere gestellt wird.
Nun aber schnell zur Anwendung dieser Betrachtung, denn da steckt eine Menge drin.
Heute, liebe Hörer, haben wir uns auf der Bibelreise mit Lukas 16 befasst. Unser Thema dabei war Geld, Sex und Macht. Es ging um den schlauen Haushalter, um Ehescheidung und über den reichen Mann und Lazarus. Wir haben gesehen, was es bedeutet, etwas als vordringlich, als Notwendigkeit Nummer 1 zu behandeln. Und wie können wir sicher sein, auf welcher Seite wir stehen? Wie kann man das prüfen, um festzustellen, was echten Wert hat? Die einzige Möglichkeit zu prüfen, ob unsere Wünsche die Stelle Gottes eingenommen haben und vordringlich wurden, ist, wie wir mit den Kleinigkeiten umgehen. Wer im Kleinen treu ist, ist auch im Großen treu. In der Treue liegt die Antwort.
Damit, liebe Hörer, schließt noch eine Bibelreise. Es gibt aber im Lukas-Evangelium noch viel zu erforschen. Wir treffen uns deshalb wieder an diesem Sender in einer Woche und die gleiche Uhrzeit. Alles klar?